D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ah, und Leute, mir ist Üsselöch heute. Ich weiß nicht, das hat sicherlich auch mit dem gerade gehörten fantastischen Wetter zu tun. Ich habe da was von Schnee. War da was mit Schnee gerade im Wetter drin? Kinder, mir ist so nasskalt. So üsselig halt. Ja, habe ich vorhin auch schon zu jemandem hier gesagt, der sagt, was ist das denn üsselig? Sag ich, naja, üsselig halt. Wenn einem so üsselig ist, wenn das Wort ist noch eine wirklich Lautmalerei genug. Also, ich habe hier also kurz im Studio Stoß gelüftet, wegen Sauerstoff und so braucht man ja, aber jetzt zack, Fenster zu und ich habe eine Decke aus dem Schrank geholt. Da könnt ihr jetzt gern die nächste Stunde mit mir drunter krabbeln. Lade ich euch herzlich ein. Und zwar alle. Decke hoch, alle drunter, Decke drüber, fertig. Eine Stunde Film heute mit Ridley Scott, der Regielegende. Der Marsianer, sein Film, der neu im Kino ist. Ich habe Ridley Scott zum Interview getroffen und das habe ich euch mitgebracht für heute Abend. Dann schauen wir in Black Mass. Das ist ein Mafia-Thriller mit einem wieder mal vollständig verkleideten Johnny Depp. Den hat Anna Wollner getroffen und ihn auch hier mit in die Sendung geschleppt. Den hört ihr also in der nächsten Stunde auch. Dann gucken wir rein in American Ultra, Untertitel Kiffende Killermaschinen. Für mich der Film der Woche, verrate ich jetzt noch gar nichts weiter drüber, ist aber ein Klopper. Und dann startet noch eine sehr sehenswerte Doku, ein Dokumentarfilm am Donnerstag mit dem schlichten Titel Hockney. Ist eine Doku über den britischen Pop-Art-Künstler David Hockney, über den man, finde ich zumindest, viel zu wenig weiß. Also Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film, heute unter der Kuscheldecke.
D-Radio Wissen.
Wir alle brauchen Freunde. Sogar Jimmy. Sogar du. Keiner schafft's allein nach oben, nicht wahr, Senator? Sag ihm, ich habe Hallo gesagt und ich bin wieder da.
Wer viele Feinde hat, der braucht wenigstens eine Handvoll gute Freunde. Altes Mafia-Sprichwort. Und genau mit diesem Konzept versucht es im South Boston der 1970er Jahre auch der FBI-Agent John Connolly, gespielt von Joel Edgerton, der sich überlegt hat, wenn ich einem der größten Mafia-Gangster in South Boston so einen Deal anbiete und den auch noch damit ködere, dass man gemeinsam die italienische Mafia, den großen Erzfeind, platt machen kann, dann muss dieser Gangster James, genannt Whitey Bulger, doch anbeißen. Das ist aber ein irischstämmiger, zäher Hund, würde man sagen, in diesem Filmkontext, der sich nicht so einfach überreden lässt, schon gar nicht von irgendeinem dahergelaufenen FBI-Agent und sich auch nicht einfach so ködern lässt. Das Interessante ist, dass man bei diesem Jimmy Whitey Bulger zweimal hingucken muss im Film, bis man erkannt hat, wer hinter der aufwendig gestalteten Maskerade im Gesicht steckt. Das ist nämlich tatsächlich Johnny Depp. Dass der sich gerne in seinen Filmen mal verkleidet, wissen wir. Dieses Mal sehen wir ihn mit Halbglatze und merkwürdigen blauen Augen, also blauen Kontaktlinsen auf der Leinwand und auf deutlich älter gemacht, als er ist. So leicht untersetzt, aber ohne jeden Zweifel daran, dass wir es hier mit einem echt brutalen Arsch zu tun haben. Dieser FBI-Agent wurstelt also so an Whitey Bulger rum und versucht, den zu überreden, mit ihm gemeinsame Sache zu machen, so ein bisschen als Agent, und versucht ihm auch so ein bisschen unterzujubeln, dass man dafür vielleicht jetzt auch nicht alles, was Whitey Bulger mit seiner Gang macht, von FBI-Seite so genau unter die Lupe nimmt. Aber logisch, klar, so ein Gangsterboss, wenn er nicht ganz blöd ist, stellt unangenehme Nachfragen.
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Gennaro Angiulo plant, dich ermorden zu lassen.
Ist das so? Und wie plant er das anzustellen?
Genau an solche Informationen kommt meine Seite ran. Und solche Informationen könnten wir weiterleiten.
John, weißt du, was ich mit Ratten mache?
Es geht nicht um Verrat, Jimmy. Es ist eine Allianz.
Eine Allianz zwischen mir und dem FBI?
Nein, nein, zwischen dir und mir. Ich kann dir helfen, Jimmy. Und du mir genauso.
Das ist zumindest das, was der FBI-Mann dem Gangster vermitteln will, aber ihr habt's rausgehört, eben genau dieser Gangsterboss Jimmy Whitey Bulger glaubt natürlich nicht ein einziges Wort von dem, was er da als angeblich so tollen Deal verkauft kriegt. Spannend wird's an der Stelle, an der man weiß, dass das Ganze eine wahre Geschichte ist. Also Jimmy Bulger hat's tatsächlich gegeben in Boston der 1970er Jahre. Ist einer der meistgesuchten Verbrecher der USA gewesen. 16 Jahre auf der Flucht, bis man ihn 2011 im Alter von 81 Jahren dann doch noch geschnappt hat und ihn nachträglich zu zweimal lebenslänglich was ich besonders witzig finde, plus 5 Jahre, also 2x lebenslänglich plus 5 Jahre verurteilt hat. Der Mann lebt immer noch, mittlerweile müsste der so, ja, 81, 2011, 4 im Sinn, müsste er jetzt also 85 Jahre alt sein, sitzt auch nach wie vor im Knast und wird da wohl auch sein Leben lang nicht mehr rauskommen. Den spielt nun Johnny Depp und das ist auch weiter gar nicht so schlimm, denn der macht seine Sache hier im Film wirklich ganz gut. Das Problem des Films ist ein anderes und deshalb wird der Film tatsächlich auch meiner Ansicht nach bei den Oscars im kommenden Jahr nicht die große Rolle spielen, die man ihm im Vorfeld zugetraut hat. Denn außer Johnny Depp ist alles im Film entweder zu viel oder zu wenig. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben auf der einen Seite diese Mafia-Geschichte, die teilweise auch in echt brutalen Bildern ausgedrückt wird, wo ganz klar ist, es ist hier keine Mafia-Romanze, kein Italo-Mafia-Scheiß irgendwie aus den 70ern, wo es noch eine nette Love-Story am Rande gibt, sondern das ist knallhartes, blutiges Mafia-Geschäft. Da geht es um Vormachtstellung, da geht es vor allen Dingen um viel Geld. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber dieses FBI-Geschehen. Und das ergießt sich in diesem Film in so einem endlosen Gelaber und Gesülze, wie zum Beispiel in dieser Szene hier.
Sie hören jetzt gefälligst zu, John. Wir haben Bulger einen meilenweiten Spielraum gelassen und er gibt uns einen Dreck als Gegenleistung.
Ich will, dass in Julos Hauptquartier abgehört wird.
Der Wichser flitzt so viel in der Gegend rum. Ich will wissen, wo dieses Hauptquartier eigentlich ist. Allein, dass wir darüber nichts wissen, lässt uns dastehen wie Stummfilmkops.
Ich brauche Beweise, die ich dem Staatsanwalt vorlegen kann.
Und die kriegen sie.
Ja, da wisst ihr, was ich meine. Der eine will das von dem wissen, der andere will aber das von dem. Und dann kriegt natürlich dieser FBI-Agent innerhalb seiner eigenen Einheit auch wieder Druck, weil er nicht schnell genug die entsprechenden Ergebnisse vorlegen kann. Und da ist so viel Inhalt in diesen Film reingestopft worden, auch noch durch diese Parallelität, Mafia-Welt auf der einen Seite, FBI-Welt auf der anderen Seite und die Verknüpfung dessen, das hat man in Filmen wie beispielsweise Departed, Unter Feinden, kennen sicherlich viele von euch, viel besser gelöst. Hier prasselt das alles aufeinander ein und dann, das habt ihr auch gehört in den paar Ausschnitten jetzt, diese ganzen Jimmys, Jims, Johnnys, Johns, Jakes und Jacks im Film bringen einen vollkommen durcheinander. Man hat das Gefühl, jeder Gangster heißt entweder Jimmy, Jim, Johnny, John, Jack oder Jack. Also auch da die Zuordnung relativ schwierig. Herausstechend tatsächlich Johnny Depp, der einfach in dieser Rolle mal nicht permanent an Captain Jack Sparrow erinnert. Insofern ist seine Leistung das, was den Film vielleicht noch sehenswert macht. Ansonsten bin ich so ein bisschen mit dem rauchenden Kopf rausgekommen, habe gedacht, ja, boah, zu viel, einfach zu viel Story für einen Film. Das wäre mein Fazit für Black Mass. Am Donnerstag im Kino könnt ihr euch selbst von überzeugen, wenn ihr euch den glatzköpfigen Johnny Depp da mal angucken wollt. Johnny Depp, dieser Megastar, der sich maximal gerne verkleidet in seinen Rollen. Das gilt nicht nur für die Fluch der Karibik-Filme als Captain Jack Sparrow, das war auch so in den Filmen drumherum, in Mordecai, in Into the Woods, in Lone Ranger, in Dark Shadows, in Alice im Wunderland, könnte man also unzählige Filme aufzählen, bis zurück zu Charlie und die Schokoladenfabrik als Willy Wonka, in denen sich Johnny Depp bis zur Unkenntlichkeit verkleidet, wenn er in eine Rolle schlüpft. Jetzt also aktuell ab Donnerstag im Kino mit Glatze und blauen Augen als Mafia-Boss Jimmy Whitey Bulger. Anna Wollner hat diesen Johnny Depp gerade erst gleich 2x treffen dürfen und beide Mal schien er immer noch, wie der Schauspieler in Hollywood sagt, in Character zu sein. Also irgendwie immer noch verkleidet zu sein. Und zwar, wie sich rausgestellt hat, vor allem geistig.
I just want to point out that this is not an alcoholic. So I'm being responsible and if I slur, it's your fault.
Ach, Johnny, kannst du nicht einmal ernst bleiben? Bei der Premiere in Venedig stand er ziemlich neben sich. Dabei ist Black Mass doch endlich mal wieder ein Johnny Depp-Film, in dem er nicht einfach nur eine Variation seiner Paraderolle des Captain Jack Sparrow gibt, sondern zeigt, dass er mehr kann. Wenn auch ziemlich verfremdet und mit Ganzkörpereinsatz. Denn mit Halbglatze, blauen Kontaktlinsen und falschen Zähnen ist Depp kaum wiederzuerkennen. Jeden Tag mehrere Stunden Masken hieß das. Aufopferungsvoll und voller Einsatz.
When you're playing a obviously a fictional character, you can sort of stretch it out into all kinds of strange places. When you're playing someone, you know, who either existed or exists, there's a tremendous kind of amount of responsibility, at least for me, you know. No matter who they are, no matter whether they're deemed good or bad or whatever, you have a responsibility to that person because it's their life. You also have a responsibility to history and truth to some degree. So That was very important going in terms of finding James Bulger.
Depp hat Bulger gefunden, nicht nur dank der optischen Verwandlung, sondern auch dank seiner Recherchen für die Rolle. Nur eines, das ist ihm verwehrt geblieben, Bulger selbst zu treffen.
I was certainly familiar with the story of Jimmy Bulger, and which is fascinating in itself. And then you start reading the books, and there are various angles. You know, everybody, as Scott said, everybody's got their own take on what went down exactly. It's still a little up in the air on a lot of it. First thing I did was I contacted Bulger's lawyer, Jay Carney, to request, you know, I wanted the opportunity to meet Jimmy Bulger, to hear his take, certainly. About a week after I made the request, I got a message from Mr. Carney that said, Jimmy respectfully declines, as he is not a great fan, as you can imagine, of the book.
Depp selbst hat es mit Humor genommen. Schließlich ist er Schauspieler und wird dafür bezahlt, in andere Rollen zu schlüpfen.
Yeah, these transformations. So for me, it's very challenging, and I think that's important also as an actor, to test yourself, challenge yourself each time. Take the chance that you may actually fall flat on your face and look like a complete ass. And that's what I do for a living.
Damit verdient er also sein Geld. Aber Depp wäre nicht Depp, würde er das auch gleich wieder dementieren. Denn ob ein Film an der Kinokasse erfolgreich ist oder nicht, ist ihm, dem A-List-Star, ziemlich egal.
For me, with every character that you play, you know, as long as you've arrived at that place where you believe is the right place to be for the character, if you feel that you've done service to the director, to yourself, to the author, then to me, that's a success. The box office is kind of, you know, that's something else. That's not, certainly none of my business, you know what I mean? Once I'm wrapped on a film, it's just say goodbye to the character and then move forward.
Es klingt einerseits unglaublich arrogant, andererseits aber auch der Schauspielerei gegenüber demütig. Und das, obwohl Depp eigentlich immer ein anderes Karriereziel hatte.
For me, even from the beginning, when I mean, I'd done a couple of films, but I never decided to be an actor. I didn't really care, you know, and then, because I was a musician. When I got into the racket and it started going on and I was stuck in a TV series that was, you know, I mean, not to bite the hand that fed me, it put me on the map, so to speak, but it was very frustrating because you realize you end up saying someone else's words in the span of 1 year, then you end up saying your own. And especially when they're badly written words.
Es ist, wenn man sich Depps Karriere mal anguckt, wirklich ein Jammern auf hohem Niveau. Denn 2017 kommt Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales. Und da wird Johnny Depp endlich wieder zu erkennen sein. In der Rolle, die ihn unsterblich gemacht hat. Captain Jack Sparrow.
Und er stinkt und stinkt und stinkt. Kann mal wer das Fenster zumachen? Hollywood ruft an.
Die Radio Wissen.
Film-News.
Das hat unserem armen, gebeutelten, hustenden VW-Konzern gerade noch gefehlt, dass Hollywoods mächtiger Leonardo DiCaprio hingeht und den Abgasskandal verfilmen will. Seine Produktionsfirma Appian Way hat sich offenbar schon die Rechte an dem entsprechenden Buch gesichert, und zwar zusammen mit Filmverleih Paramount Pictures. Wie die Geschichte, die ja faktisch aus nicht mehr als manipulierter Software besteht, zur Kinoreife aufgeblasen werden soll, ist noch nicht bekannt. Auch nicht, wer den Film inszenieren und wer darin mitspielen soll. Wir hätten da eine Idee für Produzent DiCaprio. Der permanent übellaunige Harrison Ford würde doch einen fantastischen VW-Boss Martin Winterkorn abgeben. Wes Anderson ruft die Truppe zusammen. Dass Kultregisseur Wes Anderson an einem neuen Film arbeitet, das wussten wir. Auch, dass es ein Stop-Motion-Film mit Hunden werden soll, war durchgesickert. Was jetzt aber einem Musikfan in den USA gelungen ist, verdient Anerkennung. Er hatte Hollywood-Star Jeff Goldblum nach einem Auftritt von dessen Jazzband ganz beiläufig gefragt, wann er nach The Grand Budapest Hotel mal wieder einen Film mit Wes Anderson machen würde. Und Goldblum, ganz in Plauderlaune, hat vor Publikum die Fakten regnen lassen. Er sei demnächst in Andersons neuem Stop-Motion-Film drin. Neben ihm würden auch die Kollegen Edward Norton und Bryan Cranston mitspielen. Außerdem sei der ganze Film irgendwie japanisch inspiriert. Wie genau, wollte er dann zwar nicht sagen, er hatte ja schon mehr ausgeplaudert, als er eigentlich sollte. Jetzt brauchen wir nur noch darauf zu warten, dass die Produktionsfirma die restliche Katze aus dem Sack lässt. Tarantino macht auf extra breit. Ach guck, noch eine Meldung über einen Kultregisseur. Diesmal über Quentin Tarantino. Dessen achter Film, The Hateful Eight, kommt ja Anfang 2016 in die Kinos. Und zwar gleich in mehreren Versionen. Das gilt sowohl für die Technik, das hatten wir geahnt, als auch für den Inhalt. Tarantino hatte früh schon gesagt, dass seine Lieblingsversion des Westerns die 70mm-Variante sein wird. Das ist ein extra breites Kinoformat und hier soll der Film dann auch etwas über 3 Stunden lang sein. Das Problem ist aber, dass es weltweit nur noch verhältnismäßig wenige Kinos gibt, die 70mm-Filme zeigen können. Also muss technisch auch noch eine weitere Version im normalen Kinoformat her, die sich dann aber, und das ist neu, auch inhaltlich von der 70mm-Version unterscheidet. Für Tarantino müssen Bildformat und Szene einfach perfekt zusammenpassen. Daher habe er die Normalversion auch inhaltlich kürzen müssen. Von bis zu 15 Minuten ist die Rede. Jetzt wissen die Tarantino-Fans, was sie zu tun haben. Sich ein Kino mit 70mm-Projektor suchen. Denn nur da gibt es dann Ende Januar die Originalfassung von The Hateful Eight zu sehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir haben am vergangenen Dienstag über den Film Der Marsianer rettet Mark Watney gesprochen. Das ist der Film, in dem Matt Damon ganz allein da oben auf dem Mars hockt, nachdem der Rest seiner Crew, seiner Missionscrew, ihn da oben zurückgelassen hatte, weil sie dachten, er wäre tot, war er aber gar nicht. Und dann zusehen muss, wie er da oben alleine auf dem Mars irgendwie über die Runden kommt und vor allen Dingen, wie er da oben auf sich aufmerksam macht, dass die unten auf der Erde 50 Kilometer und 4 Flugjahre entfernt irgendwann mitkriegen, dass er eben doch nicht tot ist, um ihn vielleicht noch zu retten. Läuft seit Donnerstag im Kino und das sehr erfolgreich. Das freut nicht nur den Verleih, sondern das freut vor allem auch den Regisseur des Films. Der heißt Ridley Scott, ist 77 Jahre alt und eine wirkliche Science-Fiction-Ikone und Legende. Der Mann, der Alien erfunden hat. Einen der bahnbrechendsten Science-Fiction-Thriller, Schrägstrich-Horror-Thriller aller Zeiten. Der Mann, der zusammen mit H.R. Giger, dem Schweizer, dieses Wahnsinnswesen damals erfunden hat, das für absolutes Aufsehen in der gesamten Filmbranche gesorgt hat. Der Mann, der kurz danach den Film Blade Runner gemacht hat mit Harrison Ford, der an den Kinokassen erst gar nicht so erfolgreich war, aber über die Jahre auch zu einem absoluten Kultfilm geworden ist. Und der Mann, der vor kurzem, gerade erst vor ein paar Jahren, die Idee hatte, er könnte ja mal eine Vorgeschichte machen zu seinen eigenen Alien-Filmen, zu seiner eigenen Alien-Erfindung. So eine Art Prequel wird ja heute mittlerweile gerne gemacht, gerade im Science-Fiction-Bereich. Man spult ein paar Jahre vor den ersten Teil zurück und erzählt, was da möglicherweise hätte passieren können. Und für diesen Film, Prometheus oder Prometheus im Original, hat er ordentlich Kloppe gekriegt, weil der Film auch wirklich einfach nicht gut gewesen ist. Umso mehr freut sich Ridley Scott, dass der Marsianer jetzt so erfolgreich in den Kinos läuft, weil er da wirklich auch einfach wieder richtig gute Science-Fiction abgeliefert hat. Ich habe mich mit ihm treffen können, um über diesen Film und über alles Mögliche reden zu können. In 77 Jahren Leben, die der Mann mittlerweile hinter sich gebracht hat, gibt es ja nun wirklich genug zu erzählen. Davon viele Jahre, mittlerweile auch schon so knapp 40, die er Filme dreht und einiges anderes schon gemacht hat. Sehr spannend. Interessant gleich auch die Haltung von dem Mann, ne? Weil ich auf ihn zu bin und gesagt habe, ich wollte so ein kleines Einstiegskompliment machen und habe gesagt, ja, also zuerst mal auch natürlich Riesenglückwunsch an die Location Scouts, die sie dabei gehabt haben, die also überhaupt erstmal diese super Location gefunden haben. Der Film ist ja gedreht worden auf der Erde, nicht auf dem Mars. In Jordanien, da gibt es so eine Staubwüste, Wadi Rum heißt die, wo es wirklich im Film zu 100% nach Mars aussieht. Also sage ich zu ihm Glückwunsch an die Location Scouts und da ist er mir mehr oder weniger direkt ins Wort gefallen.
Are you kidding? Everything you see, I do. That's what it is. People say, what did I cast it? I location scout. I sit every day with the production designer. I sit every day with the editor. I sit every day. I'm blessed with a vision. And the vision is not pretentious. It's as I read it, I'm going, why do you run?
So sieht's aus bei Ridley Scott, wenn der einen Film macht. Willst du mich verarschen, war seine Reaktion. Also ich mache das schon alles selbst, hat er mir erzählt. Er ist sein eigener Location Scout. Er ist der Typ, der die Castings für die Rollen komplett selbst macht. Er ist auch der, der gesagt hat, diese Rolle des Mark Watney muss Matt Damon spielen beispielsweise. Also auch mit 77 Jahren ist er ein Regisseur, ein Filmemacher, der nichts aus der Hand gibt, was nicht unbedingt sein muss, was irgendwie geht, macht er selbst. Dass er die Brötchen im Catering für die Schauspieler nicht auch noch selbst schmiert, das ist dann schon bei ihm so ungefähr die große Ausnahme. Diesen Druck, den er aushalten muss, über den haben wir natürlich auch geredet, gerade wenn du als Filmemacher so Legenden produziert hast, wie Alien oder Blade Runner oder ein paar Jahre später hat er ja auch Riesenerfolg gehabt mit Gladiator. Der Film hat mehrere Oscars bekommen, bester Film, bester Hauptdarsteller für Russell Crowe damals. Nur er als Regisseur ist leider leer ausgegangen persönlich, aber Riesenerfolg damit gehabt. Dieser Druck, wenn du dann neue Filme machst und wenn es wirklich mal so in die Hose geht, wie bei Prometheus, damit umzugehen, hat er mir erzählt, das hat er gar nicht über Filme machen gelernt, sondern noch aus seiner Zeit davor. Der Mann hat nämlich, Ridley Scott, bevor er angefangen hat, Filme für Hollywood zu drehen, jahrelang hunderte, tausende von Fernsehwerbespots gedreht.
The days of great advertising, I think, I shouldn't say this, are different now. I was going to say are over, that's a disastrous thing to say. But the days of television advertising in their heyday, I was lucky to hit the heyday in a funny kind of way. I hit the period. We were a bit like the internet at that moment because of the advertising world was just discovering itself. And that's why I did almost 2,500 commercials. I did things like Apple for Steve Jobs. That was all film school for me. And the pressures of that, of the agencies and dealing with different agencies every day and dealing with the budgets. So you learn that process. So by the time I did my first film, I didn't do a film till I was 40.
2,500 Werbespots fürs Fernsehen hat Ridley Scott gedreht. Gerade gesagt, er war ja immerhin schon 40, als er angefangen überhaupt Filme zu drehen fürs Kino. Und das wäre seine beste Filmschule, seine persönliche gewesen, diese 2,500 Werbespots, darunter auch einige für Apple, für Steve Jobs, für die er gearbeitet hat. Leute, bei denen man wahnsinnig akkurat und auf dem Punkt sein musste, wo der Druck schon mit dem Auftrag da war. Denn wenn so ein Spot nicht gut geworden ist, hat er gesagt, kannst du direkt die Sachen packen und nach Hause gehen. Und da hat er auch gelernt, und da ist er auch sehr scharf geworden im Interview, auch gelernt, Budgets einzuhalten. Er hat mir gesagt, er hält überhaupt nichts davon, hat kein Verständnis dafür, wenn heute jemand hingeht und sagt, ja, ich mache einen Film für 150 Millionen, dann kostet er aber irgendwie 180 Millionen, geht für ihn überhaupt gar nicht.
If it's that's what it's going to cost, inevitably I have to cut it down. But there's always a paring back process I'm doing right now, Prometheus. I have to cut it back. Because I'm a businessman, I hate the idea that somebody goes in and spends $60-70 million over budget. That's just, should never be allowed to make another movie. That's insane. You should know what you're doing. When I go in, I'm pretty well right on budget. This was done 70 days. There normally would be 110, 120. When it's that, you don't know what you're doing. You do not know what you're doing.
Ganz klare Worte von Ridley Scott, wenn da also jemand hingeht und meint, er müsste das Budget bei so einem Hollywood-Blockbuster mal um 60-70 Millionen überziehen, hat er gesagt, es ist so, jemand sollte nie wieder die Möglichkeit erhalten, einen Film zu machen, der hat einfach überhaupt keine Ahnung von dem, was er da tut. Wir haben natürlich auch dann, wenn man so jemanden wie Ridley Scott vor sich sitzen hat, natürlich haben wir auch über die Vergangenheit geredet, und zwar über die filmische Vergangenheit, nicht nur über das, was er überhaupt, seine Karriere, wie er sie begonnen hat mit diesen Werbeclips, die er jahrelang gedreht hat, sondern wir haben natürlich auch über Alien reden müssen. Ich konnte nicht anders, ich gebe es zu. Für mich bis heute einer der besten Science-Fiction-Horror-Thriller aller Zeiten, der mich damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wirklich weggehauen hat. Bis heute für mich auch ein Meilenstein in der Geschichte des Science-Fiction-Genres. Und was ich ihn immer schon mal fragen wollte und jetzt gemacht habe, ist, wie das eigentlich damals war, dass er ja mehr oder weniger überhaupt die Figur eines weiblichen Actionhelden erfunden hat mit Ellen Ripley, damals gespielt von Sigourney Weaver. Es gab es damals nicht in diesem Genre Action, Science Fiction oder wie auch immer, dass da Frauen in der Hauptrolle zu sehen waren. Und da hat er mir was ganz Spannendes erzählt, nämlich, dass das damals auch von ihm eigentlich gar nicht so beabsichtigt war.
You know, I never thought about it that way, but people do had kept saying that, and I'm going. Mm. At the time, Ripley was going to be for a guy, and quite randomly, I think somebody said, I can't remember who said it, what about making it a woman? Have you any problem with that? I went, no. So I went looking for a woman. I found Sigourney. That was it. That simple. There it was, like, boom. Often she was off and running. She was a giant, man. She's 6 feet in stocking feet. She's like, there you go.
Sehr schön, wie Ridley Scott da über die äußere Erscheinung von Sigourney Weaver redet und am Ende gesagt hat, ja, mein Gott, die Frau ist auch 1,80 Meter groß. Sie ist ja in gewisser Hinsicht auch in ihrem Auftreten, auch damals so drahtig, wie sie war. Die war ja wie ein Kerl, aber diese Figur Ripley hieß original Alan, aber mit einem A am Anfang geschrieben. Also Alan, der männliche Vorname, weil das damals so war, der gesagt, da war irgendwie natürlich schon ein Typ für vorgesehen. Aber dann kam jemand vor der Produktionsfirma und hat ihn gefragt, sag mal, hättest du eigentlich ein grundsätzliches Problem damit, wenn diese Rolle eine Frau spielt? Und hat er gesagt, nö, grundsätzlich nicht, warum? Und dieser Mensch aus der Produktionsfirma sagte, ich habe hier jemanden, die Frau heißt Sigourney Weaver, guck dir die mal an. Die hat er sich dann angeguckt und dann sagt Ridley Scott, war für ihn vollkommen klar, ist scheißegal, ob Mann oder Frau, die Frau, diese Schauspielerin ist einfach genau die Richtige für diese Rolle. Und da wurde aus Alan Ripley mit einem A, L-A-N, also männliche Version, Alan mit E, L-L-E-N, also quasi eine weibliche Ripley. Damit haben wir den Mythos auch mal aufgeklärt. Dass das für ihn, selbst damals, 1979, schon kein Problem war, einfach eine Frau auf die Hauptrolle dieses Films zu setzen, das wiederum begründet sich in den Werbeagenturen, die er damals in London hatte. Denn diese Werbeagenturen wurden nicht etwa von irgendwelchen Männern geführt, hat er mir erzählt.
I had an office in London, New York and LA. In advertising. So I was a businessman and all those offices were run by women. My point is the best guy got the job. I didn't employ him because they're women, I employed him because they were the best at it. So, and that was the way it just landed. And that's not to say there weren't some good male managers, you know, but these women were boom, tough.
Und das ist eine Einstellung, hat er mir erzählt im Interview, die er sich bis heute behalten hat. Dieses Motto, best guy gets the job, heißt einfach, der beste Typ kriegt den Job, hat überhaupt nichts mit Gender zu tun, ob Mann oder Frau, ist ihm total egal. Wer am besten passt, der kriegt den Job. Das gilt in seinen Firmen so, den vielen, die er mittlerweile hat. Er produziert ja auch parallel neben seinen Filmsachen, die er macht, auch diverse Fernsehshows, also Serien, unter anderem The Good Wife ist von Ridley Scott produziert. Hat da viel zu tun und wer immer den Job am besten macht, der kriegt die Rolle oder der kriegt den Geschäftsführerposten oder wie auch immer. Wir haben zum Schluss dann natürlich nochmal über den aktuellen Film auch gesprochen, sind nochmal zurückgekommen auf den Marsianer und ich habe nochmal gesagt, also um an die Eingangsfrage anzuschließen, wenn schon das Location Scouting von ihm selbst war und nicht von irgendwelchen anderen Leuten, habe ich ihm gesagt, dass es erstaunlich ist, wie es ihm gelungen ist, dieses Look and Feel beizubehalten, dass es wirklich die ganze Zeit über nach Mars aussieht. Und dann hat er mir erzählt, dass das zurückgeht auf seine Zeit an der Kunstakademie und da schließe ich die Geschichte und knüpfe an die nächste gleich an, denn da, wo Ridley Scott in England Kunst studiert hat und Malerei studiert hat, da hat er zusammen studiert mit einem Mann namens David Hockney. Der ist auch 77 Jahre alt und über den kommt diese Woche eine Doku in die Kinos. Ich möchte euch nicht gehen lassen ohne zwei Rausschmeißer am Stück. Zum einen ein Film, den ich eben schon angesprochen habe, der mich persönlich sehr erstaunt hat, weil ich einfach über diesen Typen noch nie etwas gehört hatte. Ich bin sicherlich kein Malerei-Kunstexperte, aber so Namen wie Andy Warhol oder Gerhard Richter oder meinetwegen Sigmar Polke oder auch Max Ernst, das sind so Namen, die hat man zumindest schon mal gehört. Da kann man so ein bisschen was mit anfangen, mit Andy Warhol auf jeden Fall. Aber mit dem Namen David Hockney konnte ich, bis ich diese Dokumentation, die am Donnerstag in den Kinos startet, bis ich die gesehen habe, wirklich überhaupt nichts anfangen. Und das, obwohl der Mann wirklich ein absolut wichtiger zeitgenössischer Maler, grundsätzlich Künstler ist, der wahnsinnig imposante Werke geschaffen hat, und ich wusste nichts über den. Deswegen möchte ich euch diese Doku ans Herz legen. 1937 geboren, genau nämlich wie der Herr Ridley Scott, über den wir eben gerade gesprochen haben. Die sind also gleich alt, haben eine Zeit lang auch zusammen in London studiert, und jetzt kommt von Regisseur Randall Wright diese Dokumentation raus, für die er sowohl mit vielen Wegbegleitern Hockneys gesprochen hat, wie zum Beispiel hier über die Definition von Expressionismus. Ganz spannend gemacht.
Selbstverständlich interessiert mich die Art der Betrachtung. Und ich versuche, das als etwas Einfaches zu begreifen. Wenn man das vermitteln kann, reagieren die Menschen. Jeder hat Augen. Die Frage ist, wie sehr sie bereit sind, etwas zu betrachten.
Interviews mit Freunden und Wegbegleitern Hockneys, wiederum gemischt mit Originalmaterial, mit Dokuaufnahmen aus teilweise wirklich alten Zeiten bis zurück in die 60er Jahre. Ganz spannend, dass dieser David Hockney sich in den 60er Jahren auch schon als schwul geoutet hat, was im Königreich, im Vereinigten Königreich in Großbritannien bis 1967 gar noch gesetzlich verboten war. Also auch ein sehr mutiger Typ, sehr, sehr mutiger Maler. Also wenn euch generell Kunstmalerei, ein bisschen so zeitgenössische Kunst interessiert, guckt euch diesen Film an. David Hockney, ernsthaft. Ich habe danach, bin echt los, habe gegoogelt, was hat der gemacht, was hat der für Bilder gemacht. Ich hatte viele Bilder schon gesehen, wusste aber nicht, dass dieser Hockney dahinter steckt. Großartiger Künstler, lohnt sich sehr, sich diesen Film anzugucken. Wenn euch aber mehr nach Rumblödeln und bizarrer Komik sein sollte, dann würde ich diesen Film hier empfehlen.
Da waren zwei Typen, die meinen Wagen aufbrechen wollten. Die hatten Knarren und Messer und waren voll die Arschlöcher. Die sind einfach auf mich los.
Scheiße, die haben dich überfallen?
Ich habe mir einen Löffel gegriffen und ihn irgendwie so voll in einen Typen reingejagt.
Rufst du die Polizei?
Nein, ich rufe nicht die Polizei. Ich bin doch jetzt ein Mörder, und außerdem habe ich noch haufenweise Gras und Pilze im Wagen, und ich habe gerade zwei Typen auf dem Parkplatz gekillt. Du musst unbedingt sofort kommen, denn sonst mache ich mir in die Hose. Ich schwöre dir, ich bin kurz davor, mich einzupissen.
Das ist wirklich extrem lustig, was da rausgekommen ist. Mike Howell ist eigentlich nur so ein blöder kleiner Kiffer, der den ganzen Tag nichts macht, als auf dem Sofa zu sitzen, wenn er nicht gerade in seinem Supermarkt an der Kasse jobbt und rumzukiffen. Am liebsten mit seiner Freundin Phoebe. Dieses chaotische Pärchen wird gespielt von Jesse Eisenberg und Kristen Stewart nach Futureland, also die beiden mal wieder zusammen in einer Hauptrolle zu sehen. Wahnsinnig komisch, weil man nicht erwartet, was passiert. So ein kiffendes, komisches Pärchen, das nichts im Leben auf die Kette kriegt, und dann mit einem Mal, wie gerade gehört, hat dieser Mike Howell irgendwie auf einem Parkplatz vor seinem Supermarkt zwei so Typen umgebracht, die ihn angegriffen haben. Das müssen ausgebildete Killer sein, und im Handumdrehen legt er die lahm. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Da steht plötzlich eine Frau in diesem Supermarkt vor ihm und fängt an, ganz komisches Zeug zu reden.
Chariot Progressive, Achtung. Mandelbrot Set hat begonnen. Echo Choir ist aufgeflogen. Wir eröffnen das Spiel.
Sind das Lyrics oder sowas?
Fuck. Nein. Chariot Progressive. Achtung.
Okay.
Mandelbrot Set.
Ja.
Hat begonnen.
Möchten Sie etwas kaufen?
Chariot Progressive, Mike.
Könnten Sie das bitte vielleicht lassen?
Chariot Progressive.
Alles in Ordnung?
Achtung.
Das Problem ist, dass bei Mike überhaupt nichts in Ordnung ist. Er versteht nämlich nicht, was da gerade passiert, dass eine CIA-Agentin vor ihm steht, die versucht, ihn, den Schläfer, die ausgebildete, kiffende Killermaschine, zu reaktivieren, damit er sich denen zur Wehr setzen kann, die ihm da gerade massenhaft als Killer auf den Hals gehetzt werden. Jesse Eisenberg, irrsinnig komisch in dieser kiffenden Killermaschine-Rolle. Und selbst Kristen Stewart ist in dieser, die hat es ja eigentlich nicht so unbedingt mit der Komik, ist ja aber wirklich sehr witzig mit ihm zusammen. Ich kann euch diesen Film nur ans Herz legen. Er hat den chaotischen Titel American Ultra, kiffende Killermaschinen. Startet am Donnerstag. Ich habe sehr gelacht in diesem Film. Wenn ihr also so ein bisschen auf absurde Komik und absurden Humor steht, dann ist das tatsächlich auch euer Film. So, damit mache ich Schluss für heute. Tom Westholt ist raus.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.